Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch auch ganz herzlich willkommen heißen und Gottes Segen für diese Stunde wünschen. Ich habe seit einigen Tagen mit Heiserkeit und Husten zu kämpfen. Und ja, wenn ich immer wieder mal husten muss, bitte ich euch schon mal um Entschuldigung und um euer Verständnis. Ja, Wunder der Weihnacht, wer kann's ermessen? Wer kann's ermessen? Gibt es ein Herz, das wirklich ermessen kann, was da geschehen ist? Ich denke, kein menschliches Herz kann es von sich aus erfassen, was da wirklich passiert ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auf die Erde gekommen. Und das ist ein Ereignis, das Kommen Jesu, das Sterben Jesu, das Auferstehen Jesu. Ein Ereignis, das die Weltgeschichte geprägt hat, verändert hat wie kein anderes Ereignis, das wir nennen könnten. Es gibt viele Ereignisse, die noch viel jünger sind, in viel jüngerer Vergangenheit geschehen. Aber wer erinnert sich daran, wenn ich fragen würde, was ist 480 nach Christus geschehen? Einige wissen es vielleicht, aber die meisten nicht. Wer es wissen will, kann mich später fragen. Aber was vor über 2000 Jahren geschehen ist, das wissen wir. Es ist nicht in Vergessenheit geraten. Jesus ist geboren. Und zur Zeit des Alten Testamentes war es so, dass eine Frau, wenn sie geboren hatte, Mutter geworden ist, dass sie erstmal 40 Tage daheim bleiben musste. Zumindest bei einem Sohn, bei einer Tochter war es doppelt so lang. Wenn wir wollen, können wir das bei Gelegenheit mal nachlesen. 3. Mose 12, 2 bis 8. Und wenn diese Zeit rum war, vorbei war, dann musste die Mutter in den Tempel. Aus zweierlei Gründen. Einmal musste sie im Tempel ein einjähriges Lamm und eine Taube opfern. Wenn man arm war, konnte man auch zwei Tauben nehmen. Das Lamm oder eine der Tauben als Brandopfer und die andere Taube als Sündopfer. Und der Priester, er musste Sühnung erwirken für die Frau, dass sie vor Gott wieder rein wird. Und der zweite Grund war, dass alle Erstgeburt Gott geweiht wurde im Tempel, geheiligt wurde. Dieses Gebot könnten wir auch vielleicht daheim nachlesen, 2. Mose 13, Verse 1 bis 2. Und da Maria und Josef noch unter dem Gesetz lebten, mussten sie auch diesem nachkommen und diese Gebote erfüllen. Und dann sind sie mit diesem Kind, nachdem es 6 Wochen alt war, sind sie in den Tempel gekommen. Dort wimmelt es immer mit vielen Menschen, war immer viel los dort. Und dann geschieht etwas ganz Ungewöhnliches und Überraschendes. Da kommt ein ihnen fremder Mann, nimmt ihnen das Kind aus dem Arm und beginnt Gott laut zu loben und zu preisen. Das wollen wir mal lesen, Lukas Kapitel 2, die Verse 25 bis 35. Lukas Kapitel 2, ab dem 25. Vers, ich lese nach der Schlachtübersetzung. Und siehe, es war ein Mann namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und uns sollen der Gedanke beschäftigen, der Trost Israels. Über Simeon wird nicht viel berichtet, aber aus diesen Versen, die von ihm sagen, die sagen eigentlich alles über ihn aus, was man wissen müsste. Er lebte zu einer dunklen Zeit. Und das in jeglicher Hinsicht. Hatte Gott in Vergangenheit auf mancherlei Art und Weise geredet, durch die Väter, durch die Richter, durch die Propheten, so war es traurige Tatsache, dass Gott seit über 400 Jahren stille war, nicht mehr geredet hat. Und ich habe mich gefragt, wie ist diese Generation mit Gott aufgewachsen? Wenn ich überlege an mich oder an mich denke, wie meine Urgroßmutter, als sie noch lebte, oder meine Urgroßeltern uns erzählten von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Das war mir immer sehr interessant, muss ich sagen. Ich habe es gern geliebt, gern gehört. 100 Jahre her, aber 400 Jahre, das ist schon eine lange Zeit. Keiner, der aus eigener Erfahrung erzählen konnte, wie Gott geredet und gewirkt hat. Es gab die Schriften, es gab die Schriftgelehrten, die die Schrift auch weitergeben konnten. Und man hatte die Überlieferungen, man hielt das Gesetz und die Traditionen, aber das war alles so weit weg war das alles. Gab es diesen Gott überhaupt, von dem man immer gelesen hat, von dem einem gesagt wurde, sollte wirklich mal ein Erlöser kommen? Die Religion, sie wurde ausgeübt, weil man auch irgendwie das Empfinden hatte, ja, es muss einen Gott geben. Aber dieses Wissen, das hat nicht froh gemacht. Man war traurig, fühlte sich schuldig, sündig, verloren. Und auch wenn nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft das Pharisäertum dann auch aufkam, und man versuchte, alles zu halten und noch dazu getan hat, um ja auf der sicheren Seite zu sein. Also man war bemüht und doch war es dunkel. Es war Nacht. Und das in zweierlei Hinsicht. Einmal, weil die Sünde auf der Erde herrschte, aber auch in Bezug auf Israel war Nacht. Warum? Weil Gott nicht mehr redete, weil Gott still war. Und wenn Gott nicht redet, dann ist Finsternis. Und so war es auch hier. Die Juden, sie hielten ihre Feste, sie kamen regelmäßig in den Tempel und werden da auch zu Gott geschrien haben. Vor allem, das hörten wir vorgestern, weil das Land auch von den Römern besetzt war. Und man darunter litt unter diesem fremden Joch. Und es hieß doch, ein Retter sollte kommen. Wie schön wäre es, wenn es jetzt geschehen würde. Und sie befreit würden. Es war ein so stolzes Volk, aber jetzt unterdrückt, gedemütigt, geplagt. Aber in dieser ganzen Zeit, da gab es eine kleine Gruppe an Menschen, die diesen Schriften, die sie hatten, ganz vertrauten, die daran glaubten, die wirklich ihr Leben danach ausrichteten, die dem allen mit Fleiß nachkamen, auch wenn das alles so weit her war, sie hatten eine Beziehung zu Gott. Sie sahen Gott als ihren Herrn und Meister an. Und sich als Knechte Gottes. Sie haben alles befolgt und sie warteten. Sie warteten, dass sich die Verheißungen Gottes erfüllen. der in seinem Wort gegeben hatte, auch wenn schon so eine lange Zeit vorbei war. Und zu diesen Menschen gehörte Simeon. Und es heißt, oder man kann davon ausgehen, dass er schon älter war, vielleicht schon alt war. Es wird gesagt von ihm, dass er gerecht war. Also nach alttestamentlichem Maßstab war er fromm. Er hielt sich an alles, war mit Ernst dabei, lebte dem Willen Gottes entsprechend, war ehrlich, aufrichtig. Aber wir können noch viel, viel mehr von Simeon lernen. Einmal, dass er sich sehr gut in der Schrift auskannte oder in den Schriften. Und das erkennen wir daran, an den Worten, die in dem ganzen Zusammenhang verwendet werden. So heißt es, dass er auf den Trost Israels wartete. Und in Jesaja ruft Gott aus, tröstet, tröstet mein Volk. Aber Jeremia sagt, dass Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen. Und warum nicht? Das schreibt Jeremia in den Klageliedern, darum weine ich, weil der Tröster fern von mir ist, der meine Seele erquicken sollte. Meine Kinder sind verwüstet, denn der Feind war zu stark. Der Feind war zu stark. Die Sünde war zu stark. Das Gesetz des Alten Testamentes hatte nicht die Kraft, selig zu machen. Und man war traurig darüber. Und man empfand, wir müssen getröstet werden. Wir brauchen Trost. Aber der Tröster war nicht da. Der war so fern. Und in Jesaja 61, 1 bis 2 heißt es, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Und darauf hat Simeon gewartet, dass dieser Tröster kommen möchte, um frohe Botschaft zu verkünden und die Trauernden zu trösten. Und das alles sind prophetische Worte auf Christus. Und als er dieses Kind in den Händen hielt, da wusste er, Gott hat seine Verheißung wahrgemacht. Das ist der göttliche Trost, den er verheißen hat. Jubelt ihr Himmel und frohlocke du Erde, brecht den Jubel aus ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet. Und erbarmt sich über seine Elenden. Weiter ruft Simeon aus, dass seine Augen das Heil gesehen haben. Andere Übersetzungen sagen, den Retter gesehen, den Heiland gesehen, den Heilbringenden gesehen. Und in Jesaja heißt es, 52, Vers 10, der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden und alle Enden der Erden werden das Heil unseres Gottes sehen. Aber Simeon hatte nicht nur Erkenntnis darüber, dass dieses Heil kommen sollte für Israel, sondern dass es auch für die Heiden sein sollte. Und das war ja eine Ungeheuerlichkeit, an so etwas überhaupt nur zu denken. Hätten wir einen Pharisäer damals gefragt, dann hätte er es für Gotteslästerung gehalten. Wir sind das auserwählte Volk. Aber Jesaja 49, Vers 6 sagt, ja, er spricht, und zwar Gott. Es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Was für ein Vers! Was für ein Vers! Dieser Knecht Gottes, Christus, der Knechtsgestalt annahm, der sich unter den Willen des Vaters stellte. Gott sagt, es ist zu gering, wenn du dein Blut gibst, dein Leben gibst, nur um das Jakob zu erlösen, sondern dein Blut hat die Kraft und die Macht für die ganze Erde. Und somit ist Christus nicht nur der Trost Israels, sondern der Trost für die ganze Erde. Für alle Menschen ist dieser Trost da. Wenn wir getröstet werden wollen, wer wir auch sind, wir können zu ihm kommen. Er ist für uns gekommen. Und alle, die an ihn glauben, die werden gerettet. Und nach diesem ganzen Lobpreis wendet sich Simon schließlich an Maria, die Mutter Jesu, und macht ihr nicht nur deutlich, dass großer Kummer auf sie wartet, sondern weist auch schon auf den Weg hin, den Jesus gehen wird, dieses Kind, und sagt, es wird zum Zeichen sein, dem widersprochen wird, dass man bekämpfen wird, dass man verleugnen wird, dass man verfolgen wird, dass man töten wird. Es ist Gesetz zum Fall und zum Auferstehen vieler. Viele würden sich daran stoßen und fallen. Aber auch viele würden zu neuem Leben auferstehen. Jesaja 8, Vers 14. So wird er euch zum Heiligtum werden, aber zum Stein des Anstoßes und zum Felsen des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem. Und ich muss sagen, als ich das Ganze so betrachtet habe, das hat mich so ergriffen, was für ein Schriftverständnis, was für eine Gotteserkenntnis der Simeon hatte. Wohlgemerkt, wir sprechen vom Alten Testament. Der wusste genau Bescheid. Er wusste nicht nur, was stand, sondern er wusste auch, was es bedeutet. Und man fragt sich so, wenn man so die Evangelien durchliest, wie die Menschen Christus nicht erkannt haben. Sie haben ihn nicht verstanden. Und dieser einfache Mann, er hat es verstanden. Viele Geschulte, die es nicht verstanden haben. Und heute, wir müssen uns fragen, warum verstehen so wenige Jesus? Sein Reden. Warum verstehen sie nicht, wer er ist? Und die Antwort ist für mich Psalm 25, Vers 14. Da heißt es so, das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Und sein Bund lässt er sie erkennen. Der Simeon, der hatte tiefe Gottesfurcht. Der hat nicht die Schriften so ausgelegt, wie sie ihm passen. Er hat nichts ausgestrichen, sondern er hat sich diesem ganz geöffnet. Mit offenem Herzen die Schrift durchforscht. Er hat nicht auf Befreiung von Römern gewartet, sondern er hat auf den Erlöser gewartet. Er hat geglaubt, was er gelesen hat, hat darauf vertraut. Und ich denke, das ist ein großes Problem der heutigen Zeit, warum so wenig Erkenntnis da ist, weil keine Gottesfurcht da ist. Man liest und liest, aber mit kritischem Geist und zweifelnd, ob es alles wirklich so ist, ob die ganzen Versprechen, die da drin stehen, überhaupt gelten, ob sie auch für mich gelten überhaupt. Aber Gott will offenbaren, die was ihn fürchten. Die will er in sein Geheimnis führen. Den will er offenbaren, das Geheimnis des neuen Bundes. Und Christus, er ist der Mittler des neuen Bundes, das Evangelium. Sein Blut ist das Blut des Bundes. Und Christus möchte er uns offenbaren. Über Simeon ist nicht viel gesagt, aber ein schöneres Zeugnis könnte man ihm nicht ausstellen. Und wie konnte Simeon das Geheimnis des Herrn erkennen? Indem er über den Schriften brütete vielleicht. Eine Wahrheit, die wir lernen müssen, dass das Wort allein nie ausreicht. Gott hat es so eingerichtet. Wir brauchen das Wort Gottes und wir brauchen den Geist Gottes. Seinen Sohn und seinen Geist, Wasser und Geist. Viele lesen in der Bibel und lesen, aber sie erhalten nie Erkenntnis, weil man sich dem Geist verschließt, der reden möchte, der aufschließen möchte. Und auf der anderen Seite der Heilige Geist, er kann uns nur in diese Geheimnisse einführen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auch beschäftigen, dass er uns aufschließen kann, aufmerksam machen können. Und hier heißt es, der Heilige Geist war auf Simeon, nicht in Simeon. Manche Übersetzungen sagen, sondern da steht Epi, auf Simeon, bei Simeon, mit Simeon. Simeon hatte enge Gemeinschaft mit Gott und der Heilige Geist wird hier dreimal erwähnt. Und der Heilige Geist, er konnte ihm die Schrift aufschließen, Erkenntnis geben über diesen Trost Israels. Er konnte ihm Antworten geben, Wegweisung geben, ihn führen. Und auf Anregung des Heiligen Geistes kam Simeon in den Tempel. So führt der Heilige Geist immer zum Tempel, in die Gegenwart Gottes, ins Allerheiligste. Und Simeon, er hatte, ich will es so sagen, er hatte volle Erkenntnis darüber, wer Jesus ist, warum er gekommen ist, für wen er gekommen ist, wie sein Weg ist, wie seine Mission ist, wie das Ziel ist. Das konnte ihm der Heilige Geist durch die Schrift vollkommen klar machen. Und hier geschieht, was verheißen ist. An jenem Tag wird man sagen, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, dass er uns rette. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Nun lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Das ist er. Dieses Kind, Simeon hebt es, das ist er, das ist unser Gott. Und Simeon hat erlebt, was im Psalm 91, Vers 16 steht, wortwörtlich, ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Simeon hat das Heil gesehen, den auf so viele gewartet haben, so viele verlangten und wünschten sich, ihn zu sehen. Und er durfte ihn sehen und nun war er bereit. Nun hatte er Frieden und nun konnte der Meister ihn holen. Er war bereit. Simeon hatte in Vergangenheit oft vom Trost gehört, genau wie viele andere. Viele haben davon gehört. Die Schriftgelehrten in Jerusalem haben davon gehört. Sie konnten Herodes sogar Bescheid geben, wo dieser König geboren werden soll. Herodes hat auch von ihm gehört. Die Weisen aus dem Morgenland, sie haben von den Juden in Babylon gehört, dass die auf einen Erretter warten. Und als sie diesen Stern sahen, konnte Gott ihnen, diesen Heiden, Erkenntnis geben. Und ich dachte heute Morgen, wie ist das doch so manchmal merkwürdig, ja? Dass Gott den Heiden in der Ferne Erkenntnis geben kann, weil sie offen sind und sich in diesem Licht sehen und vor Gott dann niederfallen. Und dann gibt es andere, die sind in Jerusalem von klein auf und die erkennen dieses Licht nicht. Den kann Gott nicht offenbaren. Obwohl sie viel hören. Wir hören alle sehr viel. Wir hören sehr viel. Damals haben auch sehr viele gehört. In diesen Weihnachtstagen, wir haben sehr viel gehört. Viele Menschen haben gehört. Ich habe mich heute Morgen gefragt, wie oft und in wie vielen Häusern wurde in diesen Tagen Stille Nacht gesungen und gespielt. Und wie viele Menschen sind gerade zu Heiligabend in die Kirchen gegangen? Sind sie heute auch dort? Man hat doch gehört von Gott und von diesem Kind, von diesem Trost. Man hat ihn gehört, aber man hat ihn nicht gesehen. Der Geist konnte die Herzen nicht bewegen, konnte kein Verlangen in ihnen wirken. Und es wird wahr, was in Hesekiel 2, Vers 4 steht. Und diese Kinder haben ein trotziges Angesicht und ein verstocktes Herz. Zu ihnen sende dich und ihnen sollst du sagen, so spricht Gott, der Herr. Manchmal könnte man meinen, das ist doch eine Aufgabe, die von vornherein umsonst ist. Wenn Herzen verstockt sind, ja, was bringt es zu sagen, so spricht Gott, der Herr? Aber das ist die Aufgabe und vielleicht ist doch ein oder das andere Herz, das sich erweichen lässt. Fast niemand interessierte sich für dieses Kind, das in Bethlehem im Stall geboren war oder wurde. Aber es gab Ausnahmen und wir hörten in der Einleitung und auch die letzten Tage von den Hirten. Und sie haben gehört diese frohe Kunde und dann sagen sie zueinander, lasst uns gehen und dieses Wunder sehen. Und die Weisen aus dem Morgenland, sie scheuten keine Kosten, keine Mühe, diesen weiten Weg auf sich zu nehmen, nur um dieses Kind, um diesen König zu sehen. Und Simeon, er hatte so dieses Verlangen, Herr, lass mich dein Heil sehen. Lass mich den Trost Israels sehen. Und er wartete. Und dann war es soweit, der Geist hatte ihm schon vorher gesagt, er wird ihn sehen. Diese Gewissheit hatte Simeon. Und dann kam er, und ich habe heute Morgen mir so gedacht, kamen da nicht viele Mütter mit Kindern? Wenn die Erstgeburt immer Gott geweiht werden sollte und jede Mutter Opfer bringen musste, da war voll mit Leuten, voll mit Müttern, mit Kindern. Der hätte zu einem anderen Kind gehen können. Wäre es Gotteslästerung gewesen. Der Geist hat ihm ganz genau gezeigt, hier dieses Kind. Und er wusste, das ist der Gesalbte des Herrn, der Messias, der Christus. Jesus hat noch keine Kranken geheilt. Er hat noch keine Predigt gehalten. Er hat noch keine Wunder getan. Aber Simeon wusste, das ist das Weihnachtswunder. Das ist Gott selbst. Dieses Kind ist das Wunder überhaupt. Es reicht nicht nur aus, ihn zu sehen. Später haben viele ihn gesehen und dann wurde gesagt, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Da läuft's. Und dann sind Menschen gekommen und fragen, wir wollen gern Jesus sehen. Und dann hat man sie zu Jesus geführt und gesagt, hier, das ist Jesus. Menschen wollten ihn sehen. Und ein Zachäus ist sogar auf einen Baum gestiegen, um Jesus zu sehen. Große Menschenmengen, davon ist die Rede. Aber dann heißt es, sie ärgerten sich an ihm und sie wandten sich von ihm. Die Pharisäer haben ihn gesehen, die Sadduzäer, aber sie sahen ihn und sie stießen sich an ihm und suchten einen Grund, ihn zu töten. Selbst Herodes hatte dieses Verlangen, ich möchte Jesus sehen. Aber später erkennen wir, was der Grund dieses Wunsches war. Er wollte Wunder sehen. So viele wollen Wunder sehen, auch heute, aber dieses Wunder, das gegeben ist, das erkennen sie nicht. Und Herodes hat auch nicht erkannt, wer vor ihm steht. Die wenigsten haben erkannt, dass das der Trost ist, der verheißen wurde, der Heiland. Der Geist Gottes konnte es ihnen nicht offenbaren, weil sie sich dem Reden Gottes nicht geöffnet haben. Simeons Freude muss unbeschreiblich gewesen sein, als er das Heil sah und er wusste, ich habe Gott geschaut. Jesus sagt später, wer mich sieht, der sieht Gott, den, der mich gesandt hat. Er hatte Gott geschaut. Liebe Seele, ist dir klar, wer Jesus ist? Du hast auch viel von ihm schon gehört. Hast du ihn gesehen? Hast du erkannt, dass er der Trost ist, in dem du getröstet werden sollst? dass er der Retter ist, der kam, um deine Schuld zu tragen, auf sich zu nehmen, für dich zu sterben. Er kam, um dir den Vater zu zeigen, seine Liebe, seine Güte, seine Geduld, seine Barmherzigkeit, auch sein Ernst und das Gericht auch zu zeigen, die Gerechtigkeit. Er kam, um selbst durch die tiefsten Tiefen zu gehen, damit niemand von uns einmal vor ihm stehen kann und sagen könnte, du hast keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. Er weiß das alles. Er hat selber alles durchgemacht. Er war zerschlagen und gemartert, dass man sich von ihm abgewendet hat und gesagt hat, er ist von Gott gestraft. Und er wurde versucht wie wir. Petrus hatte Jesus schon so oft gesehen und so oft gehört. Ja, Jesus hat sogar eine Zeit lang bei ihm zu Hause gewohnt. Aber dann, eines Nachts ging er fischen mit seinen Kollegen und hat nichts gefangen. Und Jesus sieht ihn am Morgen und sagt, wirf deine Netze auf die andere Seite. Und der Petrus, der macht das. Und auf einmal sind sie voll mit Fischen. Und dann heißt es in Lukas 5, 8 bis 10, als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise noch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Was ist hier geschehen? Petrus hat so oft schon Jesus gesehen, hat ihn gehört. Aber plötzlich erkennt er, das ist ja der Sohn Gottes. Das ist ja Gott selbst. Das ist ja der verheißene Trost. Und er kann nicht anders. Das ist die Reaktion, wenn wir Christus erkennen, vor ihm niederzufallen, zu erkennen, ich bin ein sündiger Mensch und der ist rein, heilig. Und Furcht überkam ihn, Schrecken. Und ich glaube, dass wir heute zu viel daran denken, dass Gott die Liebe ist. Er ist die Liebe, durch und durch. Aber wir vergessen den Gott, der gerecht ist. Gottes Furcht, vor allem als Sünder, mit diesem Schrecken erfüllt werden vor dem Gericht Gottes. Und nur dieser Trost kann uns schützen. Und Schrecken überfiel und Jakobus und Johannes auch haben erkannt. Und diese Erkenntnis möchte der Heilige Geist wirken. Er will uns Christus erkennen lassen. Wer der ist, der gekommen ist, will unsere Augen öffnen. Und wenn wir Menschen uns öffnen, nur dann kann Gott diese Erkenntnis wirken. Und nur Gott kann diese Erkenntnis wirken. Und Jesus hat mal gefragt, wer sagt ihr, wer ich sei? Oder wer denkt ihr, der ich bin? Und dann antwortet Petrus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und dann antwortet Jesus, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Gott allein kann das offenbaren. Es reicht nicht aus, ihn zu sehen. Ja, es reicht nicht mal aus, ihn als Erlöser zu erkennen. Es ist wichtig, dass du ihn als deinen Erlöser erkennst, als deinen Heiland und als deinen Trost, dass er für dich gestorben ist, für dich gekommen ist. Und so viele lehnen diesen Heiland ab. Nicht nur Pharisäer, auch heute. Aber es wurde prophezeit, dass es so kommen wird. Und Simeon sagt zu Maria und Josef, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und es wird ihm bis heute widersprochen. Warum? Weil er rein und heilig ist. weil er vollkommen ist, auch damals. Man hat sich an ihm gestoßen, weil er das Gesetz zu 100% gehalten hat, weil er heilig war. Und man musste in seiner Gegenwart feststellen, wir sind fehlerhaft, wir sind sündig, wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht gerettet, nicht gerecht vor Gott. Und sie nahmen das Wort nicht an, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben. Und dann haben sie ihn ans Kreuz geschlagen. Das heißt, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Thomas, der hatte viel von Jesus gehört, er sah ihn, er wusste, er erkannte auch, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist, wie die anderen Jünger auch. Aber nach der Auferstehung, als Jesus plötzlich vor ihm stand, da konnte Thomas nicht anders, wie vor ihm niederzufallen und ausrufen, mein Herr und mein Gott. Und nur dann ist uns geholfen, wenn das mein Herr und mein Gott ist, mein Trost, mein Erlöser. Und niemanden wurde so viel Schmutz auch geworfen jetzt von den Jüngern wie über den Thomas. Ja, dieser ungläubige Thomas. Was tut man diesem Thomas nicht alles an? Der Thomas, der war ehrlich. Der war ehrlich, der war aufrichtig. Es war ein Jünger Jesu. Er war so verzweifelt. Und jeder ist unterschiedlich. Und er ist anders damit klargekommen wie die anderen. Die anderen haben Gemeinschaft gesucht miteinander. Er hat sich zurückgezogen in die Einsamkeit. Er war so traurig. Er war so traurig. Und dann kam der Trost zu ihm. Ganz persönlich. Jesus hat gewusst, der Thomas, der braucht Trost. Der braucht mich. Der muss mich sehen und erkennen. Brauchen wir nicht auch alle diesen Trost? Auch jeden Tag aufs Neue. In unserer Zeit brauchen wir nicht Trost. Dann können wir uns gegenseitig natürlich ermutigen. Ich meine jetzt nicht nur hier, überhaupt unter den Menschen. Und können einander ermutigen und am nächsten Tag ist man genauso deprimiert wie am Tag davor. Wir brauchen den richtigen Trost, den Trost, den Trost vom Himmel. Und diese Erkenntnis, dass er dein Trost ist, das verändert dich. Die Weisen aus dem Morgenland, das heißt, sie konnten nicht den gleichen Weg zurückgehen, wie sie gekommen sind. Und der Saulus, der konnte nicht weitermachen wie vorher, nachdem er Christus erkannt hat als den Sohn Gottes. Er hat ihn davor vielleicht auch gesehen und hat von ihm gehört. Aber als er ihn erkannt hat und ihn als seinen Herrn anerkannt hat, da ging es nicht weiter wie vorher. Aus dem Verfolger wurde ein Nachfolger, aus einem wortgewandten Pharisäer wurde ein Apostel des Herrn. Wir können nicht weiterleben wie vorher, wenn wir Christus begegnet sind. Das geht nicht. Wir können nicht sagen, ich habe den Herrn erlebt und bin so froh und glücklich, dann können wir uns umdrehen und genauso weiterleben wie bisher. Das ist unmöglich. Du redest anders, du fühlst anders, du lebst anders, weil jemand in dir lebt. Nicht am Herzen, wie bei Simeon, sondern im Herzen. Dieser Trost. Als Simeon Jesus sah, da konnte er nicht anders, wie Gott zu loben und zu preisen. Und liebe Seele, das ist ein Kennzeichen dafür, dass du Christus erkannt hast. Dass du ihn loben und preisen willst, auch wenn mal schwere Tage sind und du Trost brauchst. Aber deine Seele, sie muss jubeln in Christus. Vor Glück zerspringen, diese Freude in Gott. Ich habe das Heil gesehen. Ich habe Heil. Ein weiteres Kennzeichen ist, die Nähe zum Herrn zu suchen. Letztens mit einer Schwester gesprochen, will da nicht in Tiefe gehen. Sie hat gesagt, dass sie gebetet hat, und es ist ein gefährliches Gebet, Herr, zieh mich näher zu dir. Ein sehr gefährliches Gebet. Weil wenn wir es aufrichtig meinen, dann macht Gott das. Und dann müssen wir durch manches durch. Aber wir wollen näher zum Herrn. Und wir sind dann bereit, den Weg zu gehen, den er uns führt. Und Simeon, er hätte sich von Weitem an diesem Kind freuen können. Er hat gesagt, da ist es. Er hätte sich freuen können. Aber er bahnt sich diesen Weg durch die Menschenmenge zu diesem Kind und nimmt es und drückt es an sein Herz. Die Nähe zum Herrn. Es reicht nicht aus, dann einmal in der Woche herzukommen oder ein paar Verse zu lesen, sondern wir suchen die innige Gemeinschaft mit Gott. Die Nähe zu ihm. Ein weiteres Kennzeichen, dass wir Christus wirklich erkannt haben und angenommen haben, ist, dass wir nicht schweigen können. Wir können nicht schweigen. Wir müssen von ihm erzählen, dass Simeon, der hat allen erzählt, und die von den Hirten haben wir das vorher auch gehört, ja? Und der Simeon, der konnte nicht anders, sodass Josef und Maria verwundert waren über das, was sie hörten. Er hat das weiter erzählt, das ist der Trost Israels, das ist der, auf den wir gewartet haben. Und ich frage mich, können wir wirklich schweigen? Wir können über Fußball reden und über Corona können wir reden und über Politik können wir reden und über Verschwörungen können wir reden. Und damit setzen wir uns auch auseinander, und zwar so gut, dass wir miteinander argumentieren können und können versuchen, den anderen zu überzeugen. Aber über unseren Heiland können wir nicht reden. Dass wir doch von unserem Tröster, der unsere Seele so getröstet hat, reden könnten. Was das Herz voll ist, es geht am Mund über. Ist das vielleicht das Problem der heutigen Zeit? Dass unsere Herzen von so vielem so voll sind und zu wenig Christus? Petrus sagt, es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Hören, sehen, erkennen, erleben. Folge ist reden. Unmöglich. Das letzte Kennzeichen, das ich erwähnen möchte, dieser tiefe Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Als Simeon dieses Kind sah und in Händen hielt, sagte er, nun kann ich in Frieden abscheiden. Haben wir den Heiland wirklich erkannt und angenommen in unserem Leben? Das Heil erfahren, diesen Trost in uns, dann werden wir erfüllt auch mit diesem tiefen Frieden. Und dann sind wir auch in einer Lage, vor Gott zu stehen und sagen, Herr, ich bin bereit. Ich habe den Trost Israels. Ich bin bereit zu gehen. Hast du diesen Trost erkannt und angenommen? Aber es geht weiter. Jesus sagt, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Und ich weiß, manche Übersetzungen sagen anderer Beistand und so weiter, aber ich will hier wirklich diese Übersetzung auch von Luther nehmen, einen anderen Tröster. Weil auf einmal, so war es für mich, hat diese Schriftstelle eine ganz andere Bedeutung. Weil Jesus ja dieser Trost war, der verheißen war. Und jetzt sagt, der Trost sagt, ich werde gehen, ich will den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster gibt. Und der wird bei euch bleiben in Ewigkeit. Jesus hat Erlösung gebracht, hat Heil gebracht, dass unsere Seele getröstet werden kann in ihm, dass wir gerettet werden können. Und dann ist er gegangen, um einen anderen Tröster zu senden. Und der unser Leben regieren soll, in Ewigkeit bei uns sein soll. Und Jesus sagt ja, er ist bei euch. Ja, er war auch bei Simeon. Er war bei Simeon, aber Simeon hat verspürt, ich brauche mehr. Liebe Seele, verspürst du das auch? Dass du mehr brauchst? Du brauchst den Tröster, den der Trost verheißen hat, dass er dich erfüllt. Und Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Und der Simeon, der lebt in Jerusalem.
und er wartete. Und es ist immer wieder verwunderlich, wie Menschen, die Heil und Erlösung haben, gleich aufbrechen wollen in die weite Welt. Es ist schön, dieses Drängen, diese Liebe zum Herrn zu haben, aber schaut mal, selbst Jesus, der Gottes Sohn war, und doch war er Mensch. Und als Mensch hat er auch den Heiligen Geist gebraucht. Und der Heilige Geist kam wie eine Taube über ihn. Und der Heilige Geist, er ist so verpönt unter den Menschen. Dabei ist er Gott selbst. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber den Geist möchte niemand haben. Dabei ist er Gott selbst. Genau gleichberechtigt. Ich denke immer so an das Licht. Was für eine Kraft hat das Licht? Wie herrlich ist das Licht? Das Licht ist zu Weihnachten gekommen. Aber jeder, der sich ein bisschen auskennt, der weiß, das Licht aus Blau, Rot und Gelb besteht. Aus drei Farben. Sohn, Gott, Heiliger Geist, ein Gott. Und wir brauchen diesen Heiligen Geist, dass er uns näher zu Christus führen kann. Noch näher. Dass er uns den Mut gibt, den wir brauchen, die Kraft. Und auch wenn wir ein glückliches Kind Gottes sind, vielleicht bist du ein Kind Gottes und du freust dich und du spürst auch, dass der Heilige Geist dich führt und leitet. Aber wenn du zum Beispiel auch an die Ewigkeit denkst, dann bekommst du Angst. Und denkst, hoffentlich ist mein Leben doch noch nicht vorbei. Der Heilige Geist, er will dir die Gewissheit geben. Er will dir die Gewissheit geben, dass du den Trost sehen wirst. Möchte dich bereit machen, zubereiten. Es steht so viel auf dem Spiel. Ist uns klar, dass wir gerade darüber entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Das entscheiden wir gerade jetzt. Heute und morgen und übermorgen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Wir brauchen diesen Tröster, dessen Aufgabe es ist, Christus zu verherrlichen in unserem Leben und der auch immer wieder unseren Blick auf Christus wenden wird, immer wieder, damit wir immer wieder aufs Neue getröstet werden, damit wir lernen, auch zufrieden zu sein. Wie alles ist, ich immer wieder denke ich so, oh Gott, da kommt so der Gedanke, mach dir doch nicht so viel Sorgen. Und wenn du das verloren hast und das verloren hast, du bist doch nur ein Pilger. Du bist doch hier nur ein Pilger. Du bist doch nur auf der Durchreise. Nimm dir das nicht so zu Herzen. Schau auf Christus. Er ist unser Ziel. Er liebt uns, wenn Menschen sich von uns abwenden, uns nicht lieben. Aber er liebt uns, schau auf ihn. Und dann werden wir wieder so getröstet. Der Sohn des Trostes kam und ging. Der Geist des Trostes kam. Mit welchem Ziel? Uns zum Vater des Trostes zu führen. 2. Korinther 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Es ist sein Sohn und sein Geist. Er ist der Gott des Trostes. Er will uns trösten durch seinen Sohn und durch seinen Geist und will auch den ewigen Trost uns geben. Und das hat der Vater geplant, dass der Sohn noch einmal kommen soll. Und wenn wir Weihnachten haben, dann wollen wir alle fröhlich feiern, einen Geburtstag wollen wir feiern. Aber wir wollen nicht vergessen, dass diese Botschaft uns vermitteln soll, er wird noch einmal kommen. Und es waren so wenige bereit, obwohl sie doch alles wussten. Und es waren nur wenige waren bereit, dass wir uns zubereiten lassen. Und das heißt, so wie Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Zum Heil, zum ewigen Heil. Und nun gilt es, in Jerusalem zu bleiben. Wie Simeon, der in Jerusalem gewartet hat auf den Trost Gottes, so sollen wir in seiner Gemeinde bleiben. In dieser Gemeinde, die von Gott selbst gekommen ist, aus dem Himmel heißt es, wie eine Braut, die geschmückt ist. Und durch den Heiligen Geist will er in uns diese Gewissheit wirken. Der Simeon, er hat gewusst, ich werde den Trost sehen. Liebe Seele, hast du auch diese Gewissheit, dass du den Trost sehen wirst, diesen ewigen Trost bei Gott? Man hat so das Gefühl, dass so wenige warten und noch weniger sind bereit. Wird es so sein, dass er in sein Eigentum kommt und die Seinen werden nicht annehmen? Dass er zu seiner Gemeinde kommt, um seine Braut zu holen? Und da werden manche sein, die nicht bereit sind, die ihn nicht erkennen werden, weil sie ihn nie erkannt haben. Sie haben gehört von ihm, sie haben ihn nicht erkannt, nicht als ihren Heiland erkannt. Und deshalb wird er sie auch nicht erkennen. Und dann werden Menschen sein, die werden sagen, haben wir nicht in deinem Namen vieles getan? Wird es so sein, dass Menschen so rufen werden? Das sagt uns die Schrift. Wird es so sein, wie zu Noahs Zeiten, wo man kauft und verkauft und verheiratet und sich wieder scheiden lässt? Das sagt die Schrift. Wird er kommen wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner ihn erwartet? Das sagt die Schrift. Keiner wird ihn erwarten, wie zu jener Zeit nicht. Und doch wird es Einzelne geben, denen dieser Heilige Geist diese Gewissheit schenken konnte, dass sie den Trost sehen werden, die der Heilige Geist überführen konnte, die sich Gott geöffnet haben, die sich zubereiten lassen von Gott auf diesen Tag und die ihn erwarten. Sie ihn wirklich erwarten. Simeon, der hat sich so gesehnt nach dem Trost und er durfte ihn sehen, dass wir uns doch auch so sehnen möchten nach diesem ewigen Trost, den der Herr für uns in der Herrlichkeit bereitet hat. Und wie ist das, wenn man wartet? Meine Frau ist immer amüsiert über mich, weil ich immer zum Fenster renne und rausschaue. Und dann ist der Besuch immer noch nicht da. Und dann renne ich weg, mache was und renne wieder zum Fenster. Ja, diese Vorfreude, sind wir auch so eingestellt, dass der Herr bald kommt? Er kommt bald. Was bewirken in uns diese Gedanken, Angst oder Freude? Meine Frau mahnt mich dann immer zu Geduld. Und dann heißt es in Jakobus 5, Vers 7 bis 8, so wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Wartet geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Und wir dürfen uns ermutigen, wollen unsere Herzen stärken, gegenseitig. Der Herr kommt bald. Damals hat man sich so oft gegrüßt, der Herr kommt bald. Als eine Freude, die man einander mitteilen wollte, können wir das heute noch sagen, der Herr kommt bald. Oder denken wir hoffentlich nicht, der Herr kommt bald. Sei täglich im Tempel, in der Gemeinschaft mit Gott, bleibe in Jerusalem und warte dort geduldig. Wie wird es sein, wenn wir ihn sehen? Wird es bei uns so sein wie beim Simeon, dass wir nicht mehr aufhören können zu jubeln, dass dieser ewige Friede da ist, dass wir ihn sehen dürfen, schauen dürfen, dass wir ganz nah bei ihm sein dürfen in alle Ewigkeit. Und wir werden ihn loben und preisen. Und liebe Seele, das dürfen wir jetzt schon, weil sein Wort uns gesagt hat, dass er kommen wird, um uns zu holen. Und sein Geist, gebe es Gott, in unseren Herzen diese Gewissheit geschenkt hat, ich werde den Trost sehen. Und der Herr, er möge es uns aus Gnaden schenken. Amen.